It's Prignitz. Vom Leben in der Prignitz. Ein Flux FM Podcast mit Danilo Höpfner.
Heute bin ich in Falkenhagen. Wird nicht jeder kennen. 300 Einwohner, ein Dorf in der Prignitz, heute Stadtteil von Pritzwalk. Was macht ein Dorf wie Falkenhagen eigentlich so aus? Ist es nur eine Fläche zwischen Städten? Für viele ist es nur ein Dorf, wie es viele gibt in Brandenburg. Für andere aber Wohnort, Lebensmittelpunkt, ohne Hektik, ohne Lärm, dafür mit viel Grün und einer besonderen Ruhe. Nur 5 Minuten von der Autobahn entfernt und mit einem Gewerbegebiet direkt vor der Haustür bietet es die seltene Chance, dort zu wohnen, wo man noch arbeitet. Und das hält Menschen hier, sogar viele Junge, wie ich höre. Ich treffe heute 2 Bewohner von hier, die das Dorfleben in Falkenhagen so richtig attraktiv machen wollen. Womit und was man dazu braucht, das schaue ich mir heute an, aber auch ein fragwürdiges Gegenmodell, das nicht weit von hier ist und den Begriff Dorfgemeinschaft nochmal ganz anders interpretiert. Willkommen bei It's Prignitz. Ja, und so klingt es, wenn in der Prignitz die Scheunentore offen stehen, wie bei der Open Stage zum Beispiel am 5. Juni. Einmal im Jahr trifft sich das ganze Dorf hier zur Open Stage. Viele kommen auf die Bühne, um zu zeigen, was sie können oder was sie mögen. Aus Musik, Theater oder lokale Comedy.
Man sagt ja oft, hier bei uns in der Prignitz, sagt der Fuchs dem Hasen gute Nacht.
Wenn die Sonne hinter den Feldern untergeht, wird es still.
Vor allem im Dorf.
Da klappen sich die Bürgersteige hoch. Und das Spannendste zwischen hier und der Autobahn ist der Trecker, der die Spur wechselt.
Man kennt sich. Man grüßt sich. Man weiß, wer wann wohin fährt.
Und wenn du mal nicht weißt, was du am Wochenende gemacht hast?
Deine Nachbarn wissen es ganz bestimmt.
Idylle. Mein Name ist Sabine, ich wohne hier in Falkenhagen und ich bin Vorstandsmitglied unseres Vereins Jugend- und Dorfleben Falkenhagen.
Ich bin der Frank, ich bin ebenfalls in diesem Verein und ich bin der 2. Vorsitzende, wohne auch hier im Ort.
Dorf ist keine Restfläche, das ist euer Claim auf eurer Webseite ganz oben. Was bedeutet für euch das Dorf?
Sehr viel. Also Dorf ist das, woran man sich später gerne zurückerinnert, wenn man ein Kind ist und im Dorf aufgewachsen ist. Es ist nicht einfach nur, ich lebe hier und wachse auf und habe hier meine Jugend. Das ist prägend für das ganze Leben. Der Zusammenhalt, das, was man neben der Schule, neben der Ausbildung hier erlebt, das ist das, was bleibt.
Beschreib mal Falkenhagen für alle, die noch nie was davon gehört haben.
Ja, mein persönlicher Lebensmittelpunkt. Meine Kinder sind hier geboren, das Kind ist hier geboren. Wir wohnen hier, wir haben ein Haus hier und allem drum und dran. Es ist die Ruhe, in Anführungsstrichen die Abgelegenheit, weil ich bin kein Stadtmensch. Ich habe hier meine grünen Flächen und ich fühle mich hier einfach wohl. Keine Hektik, kein Stress, kein Lärm.
Nun ist ja das Sterben der Dörfer ein Thema in ganz Brandenburg eigentlich. Ihr kämpft dagegen. Wie macht ihr das?
Indem wir alle zusammenholen, das Jung, Alt, Familien, Alleinstehende zusammenkommen und eben das Dorfleben so genießen und so auch aufbauen, gemeinschaftlich aufbauen, sodass alle einen Vorteil davon ziehen, dass alle Spaß dran haben.
Ich habe gerade im Vorgespräch gesagt, es gibt relativ viele junge Leute hier und auch Kinder in Falkenhagen. Das ist ja relativ ungewöhnlich. Viele junge Leute ziehen aus den Dörfern weg. Was hält die Leute hier?
Der Umstand, dass man hier wohnen und arbeiten kann. Also genau. Man hat, da das Gewerbegebiet um die Ecke ist, quasi auf der anderen Seite der Bundesstraße, gibt es noch mehr Gewerbegebiete hier. Das heißt, ich habe keine langen Wege zur Arbeit. Und das macht sich eine Zeitfrage, das ist eine Geldfrage letztendlich irgendwo auch. Und das ist, ist ein ausschlaggebendes Kriterium unter anderem.
Und die Prignitz ist ja auch sehr im Wandel, wenn man in die umliegenden Kleinstädte schaut. Da tut sich ganz, ganz viel. Dazu kommt für Falkenhagen, dass wir hier 5 Minuten von der Autobahn entfernt sind. Wir sind relativ schnell Richtung Berlin und Hamburg. Wir haben auch Pendler hier im Ort, die auswärts arbeiten. Also Es ist ein schönes Fleckchen Erde hier.
Wir sitzen hier ganz gemütlich in der heißen Sommersonne auf einem Tisch, den ihr habt euch sponsern lassen. Beschreibt mal kurz, was sehen wir hier? Worauf blicken wir?
Wir sind hier auf dem ehemaligen Gutshof Bade. Wir sitzen quasi auf Bratwurst und Bier, wenn man das so will. Diese Bänke, die wir hier sehen, haben wir finanziert von den Erlös des letzten Dorffestes im letzten Jahr. Das ist ein neu errichteter Parkbereich, eine Parkfläche, nennt sich Luisenpark. Der ist auch weiterhin noch im Aufbau. Dahinter befindet sich unser Dorfplatz, den wir für Veranstaltungen nutzen können. Und da direkt anschließend ist ein ehemaliger Jugendclub, der auch viele Jahre als solcher genutzt wurde. Für den kämpfen wir auch. Da gab es auch schon eine Petition, die schon überreicht wurde. Und wir hoffen jetzt darauf, dass die Machbarkeitsstudie, die jetzt dieses Jahr erfolgt, ergibt, dass die Stadtverwaltung den Anstoß bekommt, das Gebäude mit uns in einer Kooperation wieder zu eröffnen. Genau. Und wir haben noch eine schöne Festscheune, die wir dann auch als multifunktionale Veranstaltungsfläche mit nutzen wollen.
Ihr plant das für junge Leute oder welche Rolle spielt die ältere Generation dabei?
Nicht nur für die jungen Leute, wir wollen alle Leute mitnehmen.
Wie?
Über Veranstaltungen und halt, dass man miteinander redet. Was wünschen die Leute? Was soll gemacht werden? Was könnte gemacht werden? Wir hatten ja auch schon eine Veranstaltung, das war so ein Vereinstreffen hier am Ort. Da wurde dann ja auch schon relativ konkret, was die Leute wünschen. Wurden so, sagen wir, Stellen fotografiert, die nicht so schön sind, wo man sagt, okay, hier könnte man was machen, da könnte man was machen, wer macht hier, wer macht da. Dass man die Leute schon mal irgendwo so ein kleines bisschen zusammenkriegt und den einen oder den anderen für die eine oder andere Sache schon mal interessiert und sagt, okay, mit dem können wir reden, mit dem können wir reden oder die kommen zu uns.
Und ihr habt ja gesagt, ihr seid auf die Kooperation der Stadtverwaltung, der Dorfverwaltung angewiesen. Wie läuft denn die?
Anfangs schleppend, aber es ist Besserung in Sicht. Genau, also es hilft nur ganz, ganz viel Geduld und Spucke. Und wir sind zuversichtlich, dass das irgendwann diesen Punkt erreicht, dass es wirklich auf Augenhöhe ist, dass man sich gesehen und wertgeschätzt fühlt als Ehrenamtler.
Blick nach vorn.
Viele würden sagen, die Probleme auf dem Land sind doch alle bekannt. Warum tut die Politik nichts? Und das stimmt so nicht ganz. Gewiss, der Trend der verlassenen Dörfer ist alles andere als neu und Reaktionen zum Handeln kommen nicht selten reichlich spät. Aber Menschen vor Ort entwickeln selbst Ideen für ihre Dörfer. Genau das ist das Konzept des Programms Prignitz 2040. Dahinter steckt ein für den Landkreis großes Zukunftsprojekt, bei dem Bürger, Kommunen und Unternehmen gemeinsam überlegen, wie soll die Region der Zukunft aussehen? Die Prignitz ist dafür sogar Teil eines bundesweiten Modellprojektes, eine von nur 13 Regionen im Bundesprogramm Regiostrat. Es geht um die großen Fragen in kleinen Kommunen und Gemeinden. Wie bleibt das Leben auf dem Land attraktiv? Wie kommen junge Leute, Jobs und Engagement auch wieder zurück? Das Wichtigste dabei, die Ideen kommen nicht nur von oben, sondern auch von den Menschen vor Ort. Und was sind die Themen? Das sagt Landrat Christian Müller.
Wir beschäftigen uns beispielsweise mit Themen Wohnen, Pflege, Mobilität. Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? Aber auch das Thema Gesundheitsversorgung ist ein Thema, das wir ja näher beleuchten wollen. Wir werden uns auch mit Themen der Digitalisierung beschäftigen. Die Bürgerinnen und Bürger haben auch die Gelegenheit, weitere Themen zu benennen. Es geht darum, dass wir in diesem Projekt auch einmal analysieren, welche Stärken hat unsere Region? Was macht uns aus? Was macht uns als Region lebenswert? Aber auch die Herausforderungen in der Region ehrlich zu benennen und zu gucken, ob man hierfür gemeinsam Lösungsansätze entwickeln kann.
It's Prignitz.
Bei dem, was ihr vorhabt, diese Planung für ein Mehrgenerationenhaus mit allem, was da dranhängt, das liegt da sehr viel Zeit. Wie lange plant ihr denn?
Realistisch betrachtet 7 bis 10 Jahre, bis das so eröffnet werden kann, wie es in unserem Projekt, in unserer Projektmappe dargestellt ist. Wenn man das punktuell angeht und mit ganz viel Glück und Erfolg, auch in der Förderfrage, ist absehbar 5 Jahre, genau.
Wenn ich jetzt hier durchs Dorf gehen würde und mich erkundige nach euch, was würden denn die Leute sagen? Seid ihr die zwei Spinner hier vom Dorf oder sind das die, die echt was drauf haben, die was machen wollen?
Ich denke mal definitiv beides. Also da gibt es garantiert Leute, die sagen, ja, die von dem Verein, ja, ha, 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 ha. Und dann gibt es ja definitiv auch die Leute, die sagen, ja, die wuppen was, die machen was. Und die stehen dann auch hinter uns irgendwo. Mhm.
Man muss auch dazu sagen, wenn viele Jahre nicht wirklich viel passiert ist in einem Ort, gerade in einem Dorf, und dann kommen da auf einmal 8 Menschen daher und sagen, ja, wir haben jetzt einen Verein gegründet und wir wollen jetzt das Dorfleben aktivieren. Das macht auch erstmal Angst, weil Veränderungen, ja, dafür ist der Mensch jetzt nicht unbedingt auch von heute auf morgen gemacht. Ne?
Ist denn
und dann
so,
fühlt sich das viel an.
Ja, das ist denn so, ist toll, was ihr vorhabt, aber sprech mich bitte nicht an. Also, die sind sowohl als auch. Ne?
Woran liegt das? Ist das was Typisches aus der Prignitz oder ist das einfach...
Auch. Das ist auch der Menschenschlag hier.
Wie ist denn der Menschenschlag beschreibbar?
Zurückhaltend. Sehr zurückhaltend stellenweise.
Also ich muss sagen, es gibt solche und solche. Ne? Also ich bin zugezogen, ich bin in Baden-Württemberg aufgewachsen und habe schon viele Mentalitäten kennengelernt in meinem Leben. Der Prignitzer ist aber dennoch auch ein aufgeschlossener Mensch. Wenn er sieht, dass etwas cool ist und Spaß macht, dann hat er da auch Freude dran und zieht da auch gerne mit. Aber bis dann dieser Punkt erreicht ist, das ist erstmal mit Skepsis verbunden, die wir hier in unserem Vereinsalltag auch erleben. Aber wenn man dranbleibt, dann sind sie am Ende trotzdem alle glücklich.
Also man muss die wirklich schon überzeugen.
Wie gelingt euch das?
Mit Ideen, die wir dann umsetzen, wie zum Beispiel die Open Stage, wo erstmal nur so Hände hoch, oh, kenne ich nicht, weiß ich nicht, mache ich nicht. Und dann kommt das Feedback, boah, war eine tolle Sache.
Open Stage, das müsst ihr mal kurz beschreiben, was habt ihr da gemacht?
Wir haben eine offene Bühne für Kunst und Kultur bei uns auf dem Dorfplatz aufgestellt. Die war an Menschen gerichtet, die keine Bühnenerfahrung haben oder eher wenig. Wir haben also ein 3-Stunden-Programm am Abend gehabt mit offenen Slots, wo sich dann Menschen, die sich spontan dazugesellen möchten, auf die Bühne ihren Platz finden konnten. Und das war so cool, dass alle offenen Slots genutzt wurden von den Menschen, die dann als Besucher da waren. Da kamen Menschen auf den Platz, die haben dann ihre Gitarre mitgebracht und haben einfach mitgehört. Und es war so eine tolle Atmosphäre. Es waren 200 Menschen, 80% außerhalb von Falkenhagen. Das bedeutet, dass Kunst und Kultur über die Ortsgrenzen hinausstrahlt, dass die Prignitz einfach begeistert ist für Kunst und Kultur. Unser Ziel war es, Kunst und Kultur auch zu entstauben. Deshalb Open Stage und nicht einfach nur Bühne. Und das haben wir erfolgreich geschafft, gemeinsam mit dem ganzen Publikum.
Das klingt hier insgesamt nach einem sehr modernen Dorfbegriff, den ihr habt. Also wenn ich an Dorf denke, das ist ja erstmal vielleicht auch ein bisschen klischeebelastet. Das ist mit vielen Werten verbunden, Familie, Glaube. Welche Werte bindet euch da?
Also wir haben ja bei uns im Ort auch Traditionen, die wir natürlich so auch weiterhin pflegen wollen. Es kommen auch neue Traditionen hinzu, wie zum Beispiel unseren lebendigen Adventskalender, wo Dorfbewohner ihre Hoftüren öffnen und die anderen Nachbarn quasi begrüßen. Dorf muss ja nicht immer nur aus alten Traditionen bestehen. Man kann doch auch neue Traditionen dazu sich gesellen, die... Wir leben jetzt ja heute im heutigen Jahrhundert. Es gibt das Internet, es gibt all das, was den Menschen das Leben auch vereinfacht. Warum soll man denn immer beim Alten bleiben? Und nur weil das Alte gut war, kann das Neue doch nicht schlecht sein. Und ich glaube, dass so Stück für Stück das bei dem einen oder anderen ankommt. Es gibt ganz, ganz viele ältere Generationen hier im Ort, die total feiern, was wir hier machen. Und das ist der Beweis dafür, dass Tradition, ja, schön und gut, aber Neues ist auch toll. Frischer Wind.
Ist auch so, alles, was wir machen, ist ohne jede Form von Zwang. Also es ist nicht, dass jemand jetzt so wie den Adventskalender, dass man sagt, okay, du machst letztes Jahr nicht bei, du musst dieses Jahr mitmachen. Sondern das ist so, das wird mehr oder weniger ausgeschrieben. Dann sagen die Leute, okay, wir machen mit. Und letztendlich ist es so, dass jeder selber entscheidet, was er macht, wie lange er macht, was er anbietet. Ob er jetzt noch ein Feuerchen macht, ob es nur einen Glühwein gibt oder ob er auch was zu essen macht. Ob er das nur auf eine Stunde ausdehnt oder ob er sagt, okay, wir können uns ja den ganzen Abend verlustieren. Das ist jedem selbst überlassen. Also so, dass man nicht, das, also wir haben die Idee, aber wir setzen nicht per se einen Rahmen für das alles. Und das ist, denke ich mal, eine Sache, wo man sagt, okay, kann ich mitmachen.
Die größten Konflikte eigentlich hier im Dorfleben, ist das eher so die Grenze zwischen Jung und Alt? Du hast gesagt, du bist aus Baden-Württemberg zugezogen. Welche Rolle spielt das eigentlich? Wurdest du akzeptiert als Baden-Württembergerin?
Ja und nein. Also mein Mann, ich bin verheiratet, deshalb lebe ich auch hier in Falkenhagen. Er hat mich hierher geschleppt. Er ist von klein auf Falkenhagener, also Ur-Falkenhagener sozusagen. Dadurch wurde ich auf jeden Fall akzeptiert. Allerdings ist so der frische Wind, den ich versuche, hier ins Dorfleben mit reinzubringen, nicht, also man bezieht das so ein bisschen auf meine Zugezogenheit. Das, ja, was will sie denn? Sie kommt doch noch gar nicht mal von hier. Aber das prallt an mir ab. Man braucht meiner Meinung nach keinen Ahnenschein, um ein Dorfleben zu aktivieren.
Gesellschaftliche Spaltung bemerken wir eigentlich überall. Wie spürt ihr denn solche Entwicklungen hier im Dorfleben?
Zum Beispiel haben wir ein neu erschlossenes Wohngebiet. Das sind alles Zugezogene. Und es ist so vom Gefühl her eine unsichtbare Ortsgrenze zwischen oben und unten. Das könnte man schon so ein bisschen als gesellschaftliche Spaltung betrachten, auch wenn die jetzt nie so ausgesprochen wird. Aber es ist schon so, dass unsere neu zugezogenen Falkenhagener eher ihr Ding machen, was aber auch daran liegt, dass sie alles junge Familien sind, alles mit vielen kleinen Kindern. Und wie es halt ist, wenn man neu gebaut hat, man hat viel zu tun, der Garten ist noch nicht fertig und man hat so viele Projekte. Ja, und dann gibt es eben die Hauptstraße, die ja einfach gefühlt von jeher die ganze Familie schon immer hier lebt. Und das ist aus meiner Sicht eine Art von gesellschaftlicher Spaltung, ja.
Das sind so die üblichen Befindlichkeiten auf dem Dorf. Die eine Hälfte kann mit der anderen Hälfte nicht, weil da angeblich irgendwo eine Grenze zwischen ist. Das hat stellenweise, sag ich mal, auch mit Sachen zu tun, wo denn andere Sachen schiefgelaufen sind. Als irgendwann mal diese Dorfstraße gemacht wird, wenn man Straßen saniert, bezieht man ja die Anwohner ein, also finanziell. Das ist aber je nachdem, um was für eine Straße es sich das handelt. Und da war das zum Beispiel, die Bundesstraße ging mal durch. Und Leute, die an der Bundesstraße wohnen, die sind bei solchen Haus, weil das eine Sache des Bundes ist. Und das sind alles so eine Sachen, die, ja, ihr und ihr. Das sind so, aber das sind uralte Sachen. Aber das sind alles Sachen, die dann irgendwo immer nachhallen, immer wieder. Auch damals mal, als hier das Dorffest war, das Jubiläum war, und man den Umzug gemacht hat, hat man die da oben ausgelassen. Das war denn zu weit zu fahren oder irgendwo was? Und das haben die Leute, die da oben wohnen, haben mit dem Rest des Dorfes sehr übel genommen. Das sind so eine Kleinigkeiten immer. Aber das sind Sachen, die passieren wahrscheinlich überall immer irgendwo.
Wie kittet man das? Also ihr habt auch ein bisschen den Anspruch, das Dorf zusammenzuführen. Was könnt ihr dann aktiv dagegen tun?
Mit Veranstaltungen, ja, für jedermann. Ne? Also wir hatten jetzt zum Beispiel diese Kindertagsveranstaltung, da waren Kinder aus dem ganzen Ort, ne? Aus der Hauptstraße, aus dem Wohngebiet. Wir hatten das Dorffest, da helfen auch die Menschen, die oben wohnen, mit. Wir haben ganz, ganz viele Vereinsmitglieder, die im neu zugezogenen Dorf wohnen, also neu zugezogen in diesem Ortsteil, nein, auch blöd, die im Wohngebiet wohnen, genau. Und also es ist nicht so, dass diese Spaltung jeden Tag zu spüren ist. Sie ist zu spüren an Einzelfällen. Also wie gesagt, beim Dorffest, da sind alle zusammen. Da stehen die alle zusammen, auch am Stehtisch und stoßen an. Die sind glücklich, die kennen sich. Der lebendige Adventskalender hat dazu seinen Teil beigetragen, dass man sich kennenlernen konnte. Da waren alle Menschen im Ort unterwegs. Ja, dann hatten wir den Entwicklungsraum, was Frank vorhin schon mal angesprochen hatte, wo wir die Bürger, die Stadtverwaltung, die Unternehmer aus dem Gewerbepark und die Politiker mit an einem Tisch geholt haben, um eben Ideen und Weiterentwicklung des Ortes gemeinschaftlich abzustimmen und zu entscheiden und Machbarkeiten schon zu evaluieren. Ja, und da merkt man, dass allen Menschen hier im Ort dieser Ort wichtig ist. Und jeder kann halt nur so viel Zeit investieren, wie er sie hat und wie er sie zur Verfügung hat. Und das ist vollkommen in Ordnung.
Und von Spaltung kann man so als Spaltung richtig eigentlich auch nicht sprechen.
Nein. Weil
das Gebiet da oben ist neu und die anderen Häuser hier ist das eigentlich so, das geht ja seit Generationen von Eltern auf die Kinder immer wieder über. Und das war das andere. Also die haben ein anderes, weiß ich nicht, Selbstgefühl kann man nicht sagen.
Nein, schon ein anderes Mindset.
Eine ganz andere Bindung dazu. Ich habe das Haus von meinem Vater und Großvater hat es gebaut. Das war das andere.
Fühlt ihr euch denn als Verein ausreichend von der Kommune, vom Landkreis unterstützt?
Jein, sie könnten mehr tun.
Was fehlt denn?
zum Beispiel Möglichkeiten, Gebäude zu nutzen.
Also es hapert so ein bisschen an der Bereitschaft, Möglichkeiten zu schaffen. Also wenn man fragt nach einer Genehmigung für XY, dann kommt in der Regel ein Nein. Und nicht ein, aber gucken Sie mal, Sie können doch vielleicht so und so. Das wäre doch eine Idee. Immer auf Nein zu bleiben, ist schwierig. Das macht den Alltag schwer. Und die Kommune ist ja die Stelle, die die Möglichkeiten hat, die über den Tellerrand hinausblicken kann, weil sie alle ihre Objekte unter sich leiten und führen. Und wenn Möglichkeiten bestehen, wäre das schon schön, wenn man die auch zur Verfügung stellen könnte.
Also so eine Art Vertrauensvorschuss wäre schon ganz gut.
Wir haben mit jungen Leuten schon gesprochen. Ich frage mich immer so ein bisschen, was hält denn junge Leute in einem Dorf?
Schwierig zu beantworten. Weil ich bin nicht mehr jung und wenn ich meinen Sohn höre, der sagt mir, der wird jetzt 17, der sagt mir, okay, also ich ziehe ja weg. Hier ist nur Schluss.
Gut. Deshalb
aber
ist das dieses
ist halt, ich bin 60, er ist 17. Ich sage, halt mal den Ball ein bisschen flach und das ist ein Springenfeld.
Deshalb ist ja dieses Haus der Generation so wichtig. Wenn man jetzt die heutigen Erwachsenen in meinem Alter, ich bin jetzt Mitte 30, reden hört über ihre Jugend in Falkenhagen, dann fällt immer Jugendclub. Und das sind die, die zwar zwischenzeitlich mal woanders gelebt haben, aber hierher zurückgekommen sind, weil sie hier ihre Kindheit verbracht haben. Ihre Kindheit, wo sie Erinnerungen haben, die sie nie vergessen werden, weil sie so toll sind, die sie mit diesem Ort auch verbinden. Und das ist das, was wir für diese 60 Kinder hier im Ort einfach auch wünschen. Klar, irgendwann wird das Leben sie weiterziehen, aber sie kommen eventuell wieder zurück. Und das ist das Wichtige.
Und was fehlt für die Älteren? Gasthof, Restauration, Kneipe, was ist da noch übrig?
Direkt Gasthöfe gab es ursprünglich mal zwei in diesem Dorf, aber jetzt schon seit 20 Jahren, 30 Jahren.
Wir haben ein Hotel hier im Gewerbepark.
Im Gewerbegebiet ist ein Hotel mit einer sehr guten Küche. Und wir haben einen Brauer im Dorf, der einmal in der Woche öffnet.
Genau. Gestern zum Beispiel, deswegen kurz Zeug mit Sonnenbrille hier.
Ich kann so abnehmen, okay.
Der einmal in der Woche öffnet.
Ja, im Hofladen. Also das ist dann, da geht man, dann trifft man sich mal auf ein Bierchen abends und so und dann ist gut.
Das ist das ganze Dorf, sondern auch dort.
Ja, also durchwachsen, ne? Also es sind mal die, aber es ist eigentlich immer gut besucht.
Zum Schluss stellen wir uns mal vor, in 10 Jahren sitzen wir wieder hier. Was müsste denn passiert sein, dass ihr dann sagt, ihr wart erfolgreich mit dem, was ihr gemacht habt?
Wenn der Platz hier mit Leben erfüllt ist.
Wie würde der dann aussehen?
Na, in etwa genauso wie jetzt, nur dass alles etwas mehr in Schuss ist und dass die Türen nicht abgeschlossen sind, sondern offen sind und man hier Menschen sieht.
Und es bleibt eine Wiese oder wird es dann so ein Stadtpark sein?
Nö, es bleibt so grün, wie es ist. Vielleicht ein paar mehr Blumen, ein paar mehr Sträucher irgendwo. Aber es soll so grün bleiben. Nicht betonieren oder sonst irgendwas machen, sondern nee, so wie es ist.
Genau, so sehe ich es auch.
Nachgefragt.
Falkenhagen, ein Dorf zum Mitgestalten. Es gibt aber durchaus auch andere Modelle. Dorfgemeinschaften, die oft neu gegründet werden und deren Absichten anders klingen, als ein buntes, vielseitiges und weltoffenes Dorf zu schaffen. Im Laufe der Recherche für diese Sendung stoße ich auf die sogenannte Anastasia-Bewegung, wie sie in Grabow existiert, aber auch an vielen anderen Orten in Brandenburg. Sie breitet sich aus. Zwischen Esoterik und Rechtsextremismus, beobachtet vom Verfassungsschutz. Die Anastasia-Bewegung hat keinen guten Ruf und dennoch folgen ihr Menschen. Die Anastasia-Dörfer in der Prignitz und in Brandenburg, darüber spreche ich jetzt mit einer, die sich seit vielen Jahren mit dieser Bewegung beschäftigt. Wer sie ist, wofür sie steht und wie man sie erkennt.
Mein Name ist Laura Schenderlein. Ich arbeite in der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Brandenburg, dort in der Region Potsdam. Und ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit den völkischen Siedlern und eben seit ein paar Jahren auch mit der sogenannten Anastasia-Szene.
Laura, für Menschen, die den Begriff zum ersten Mal hören, was ist die Anastasia-Bewegung eigentlich und warum wird sie von Sicherheitsbehörden und Fachleuten seit Jahren nun schon kritisch beobachtet?
Also diese der Begriff Anastasia-Szene steht erstmal für Gruppen und Menschen, die sich auf eine Buchreihe beziehen, die zwischen 1996 und 2010 in Russland erschienen ist. Das sind 10 Bücher, die eine Geschichte erzählen aus Sicht des Autors. Und die Bücher gründen auf einer antisemitischen Verschwörungserzählung und beinhalten antidemokratische, autoritäre, frauenfeindliche, rassistische und andere problematische Denkweisen. Und deswegen gibt es da eben eine gewisse Aufmerksamkeit drauf. Und dann ist es so, dass sich in der Szene Personen befinden, die zuvor oder auch immer noch in Strukturen der organisierten extremen Rechten unterwegs sind oder waren.
Die Bewegung spricht selbst häufig von naturnahem Leben, Selbstversorgung und Familienlandsitzen. Wo endet denn aus deiner Sicht ein alternativer Lebensstil und wo beginnen problematische, ja zumeist ideologische Inhalte?
Ja, tatsächlich dann, wenn es ideologisch wird. Es ist natürlich schwierig zu sagen, an welcher Stelle es jetzt konkret ideologisch wird. Aber was bei der Anastasia-Szene eine Rolle spielt, ist die Sicherung des Fortbestandes des eigenen Volkes. Und das ist eben ein Teil dieser Siedlungskonzeption, dass ein Ort geschaffen werden soll, wo das Volk wieder zu einer urtümlichen Stärke zurückgelangen kann. Weiterhin sind solche Themen wie auch Heilungsversprechen, die in den Büchern gemacht werden, zum Teil sehr problematisch, weil eben Menschen, die auf der Suche sind nach letztlich medizinischer Versorgung, da im Zweifel tatsächlich eher negativ beraten sind und eben auch gefährdet sind. Wir haben in der Szene auch Themen, wo es zur Fragestellung von Kindeswohlgefährdung geht. Also gerade in diesen völkischen Siedlerszenen ist das immer wieder ein Thema. Und auch generell Fragen, wer quasi innerhalb dieser Szene dabei sein darf oder nicht. Also es gibt auch Problematiken von Ausschluss. Es gibt eben zum Beispiel das Beispiel einer Siedlung, wo ein lesbisches Paar nicht Teil dieses Projektes sein durfte, weil sie eben den Fortbestand der Art, in Anführungszeichen, nicht aufrechterhalten könnten.
Immer wieder wird ja über Verbindungen auch zum rechtsextremen Milieu berichtet. Welche Weltanschauungen oder politische Vorstellungen finden sich innerhalb dieser Anastasia-Bewegung, die diesen Verdacht begründen?
Auch das lässt sich relativ schwer fassen. Man muss sagen, dass die Anastasia-Szene in Deutschland jetzt keine übergeordnete Organisation etwas Ähnliches hat, sondern es ist relativ fragmentarisch. Und da sind die Verbindungen in die extrem rechte Szene unterschiedlich. Wir wissen aber eben von sehr konkreten Personen, die eben vorher in eben rechtsextremen Szenen organisiert waren, die jetzt in Anastasia-Projekten entscheidende Funktionen einnehmen.
Wenn wir auf die Prignitz schauen, was wissen wir heute tatsächlich über Anastasia-nahe Siedlungsprojekte in der Region, in Grabow etwa? Was macht die Region und überhaupt Brandenburg für diese Bewegung so interessant?
Also ich würde sagen, erstmal eine Autarkie, also dass man erstmal gut dort ankommen kann, ohne viel Aufmerksamkeit zu erregen. Sicher auch eher niedrigere Immobilienpreise, als das jetzt in manchen westdeutschen Bundesländern ist, obwohl das natürlich bei Berlin-Nähe dann auch nicht mehr so ist. Also vor allen Dingen erstmal ein großer Freiraum, der da vor Ort ist und einfach die Möglichkeit, dort auch Immobilien zu erwerben. Die Erkenntnisse, die quasi zu konkreten Vorgängen in der Prignitz da sind, ist, dass es bekannt ist, dass die dort bestehende Siedlung weiter dabei ist, sich auszubauen und auch immer noch offenbar wahrscheinlich einen Zulauf zu verzeichnen hat. Es ist allerdings so, dass es jetzt seit längerer Zeit keine wirklichen externen Auftritte oder ähnliches gab, was mir bekannt ist. Aber man muss auch davon ausgehen, dass die Szene eben sehr bewusst ist, was nach außen getragen wird und was nicht. Also man ist eben darauf eingestellt und es ist auch eingeübt, die Dinge eher im Verborgenen stattfinden zu lassen.
Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, als Nachbar zu erkennen, dass es sich hier um eine Art Sekte handelt. Woran können denn Kommunen, aber auch Nachbarn erkennen, ob sie es lediglich mit Aussteigern und Selbstversorgern zu tun haben oder mit einer Gruppe, die gezielt eine ideologische Agenda
verfolgt? Man muss auch noch mal voranstellen, dass wir es da im Zweifel nicht immer mit einer Agenda zu tun haben, sondern dass das schlichtweg auch der Lebensentwurf von Menschen sind, die in einer völkischen Ideologie sozialisiert sind, dieses naturnahe Leben eben so zu führen. Also das ist eben sowohl Lebensentwurf als auch politische Agenda. Ich glaube, es geht einfach darum, eine Aufmerksamkeit zu schaffen, also eine gewisse Sensibilisierung für die Themen, die innerhalb dieser Szene eine Rolle spielen. Es geht auf keinen Fall darum, ein naturnahes Leben in irgendeiner Art und Weise in irgendeine rechte Ecke zu stellen oder sowas, sondern vielmehr darauf zu achten, welche Sprache wird da teilweise eben verwendet, wie wird eben mit Menschen umgegangen grundsätzlich, aber es fällt natürlich schwer, da jetzt so eine Blaupause zu geben, an denen man diese Menschen erkennt. Das fände ich auch tatsächlich schwierig, da irgendwas herauszugeben.
Laura, zum Schluss, warum interessiert sich denn Rechtsextremismus, Forscher wie du überhaupt für solche ländlichen Siedlungsprojekte und vielleicht auch, welche Auswirkungen können sie langfristig auf Dörfer, auf Vereine, auf Schulen oder überhaupt das gesellschaftliche Zusammenleben vor Ort haben?
Also wir haben eine Kontinuität von so völkischen Siedlungsideen eigentlich seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Das ist eben Teil einer Raumnahmestrategie, die da auch eine Rolle spielt. Also es geht eben darum, bestimmte Orte und Räume zu vereinnahmen. Wir hatten in den 90er Jahren den Begriff der national befreiten Zone, der da in Teilen vielleicht drauf angewendet werden kann, auf das Ziel. Es geht einfach darum, auch welche Leute eben ausgeschlossen wären, wenn solche Menschen sich in bestimmten Regionen so eine gewisse Vorherrschaft erlangen.
Laura Schendelein war das und davor habt ihr Sabine Philipp, Frank Müller und den Landrat Christian Müller gehört. Das Leben auf dem Lande in der Prignitz war heute unser Thema. Infos und Links zu unseren Themen und Gästen findet ihr in den Shownotes dieser Ausgabe. Auf ganz bald wieder aus der Prignitz.